dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Unzufriedenheit mit sich selber, je mehr man solche extrem idealisierten Bilder konsumiert, die eigentlich ja weit entfernt von der Realität sind.
Ein neues Jahr, ein neues Glück, das wünschen wir uns für euch zumindest bei Gesund in Sport Deutschland, eurem Podcast rund um Sport, Bewegung und Gesundheit. Euch allen da draußen frohes Neues mit dem Wunsch von mächtig viel Bewegung und tollen sportlichen Momenten in 2025. Basketballer Kobe Bryant wird das Zitat zugeschrieben: Hingabe lässt Träume wahr werden. Viel Hingabe und viel erfüllte Träume wünschen wir euch für dieses Jahr. Hingabe ist aber auch die Brücke und ein spannendes Stichwort für unser heutiges Thema, denn wir wollen über Schönheitsideale im Kontext des Sports sprechen. Oft verlangen Schönheitsideale eine große Hingabe, manchmal jedoch auf Kosten der Gesundheit oder der Freude am Sport. Und wir wollen wissen, wie beeinflussen uns diese Ideale und wie können wir einen gesunden Umgang damit finden? Darüber sprechen wir heute mit der Leiterin der Abteilung Sportsoziologie am Institut für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln, Professorin Astrid Schubring. Hallo.
Hallo.
Bevor wir richtig tief in die Materie einsteigen, zwei ganz persönliche Fragen, Astrid, im Kontext von Schönheitsidealen. Hast du dich selbst so einmal richtig gezwungen gefühlt, ein Schönheitsideal zu erfüllen? Wie bist du damit umgegangen vielleicht auch?
Also sagen wir mal so, im Kontext des Sports eigentlich weniger. Also ich habe unterschiedliche Sportarten auch in meiner Jugend gemacht. So. Also ich habe tatsächlich auch Ballett gemacht. Da geht es ja auch viel um Schönheit. Aber ich würde sagen, da geht es eigentlich mehr so um die Ästhetik der Bewegung. Also wenn ich mich da zurückerinnere, dann ist es weniger, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie einem ganz spezifischen Ideal oder Körperideal entsprechen. Eher so eben, dass die Bewegung und die Bewegungsausführung schön sein sollte. Wie das dann eben, ja, das spricht das ja auch schon so ein bisschen an, dass natürlich, was Schönheit ist, immer auch im Auge des Betrachters oder des Kontexts einfach liegt oder der Sportart. Aber da würde ich sagen, also hat man natürlich auch mit Schönheitsidealen zu tun. Dann in anderen Sportarten, also ich habe auch Leichtathletik gemacht oder Handball, da ging es eben, wenn ich so zurückdenke, eher eigentlich darum, dass ich meine Leistung verbessern wollte. Also weniger jetzt, sieht die Bewegung schön aus oder bin ich schön in dem Moment, als eher so werde ich schneller, kann ich höher springen, komme ich besser über die Hürde, ist die Technikausführung gut? Und ich denke, das sagt ja auch so ein bisschen was über den Sport und die Schönheit, dass es eben auch auf die Sportart drauf ankommt, ob es jetzt eigentlich eher auch der Fokus auf der Leistung und der Leistungssteigerung liegt oder ob es eher um die Bewegungsausführung und die Ästhetik geht. Aber da kommen wir sicher nochmal mehr drauf zu sprechen.
Ich finde es auch total schön, Astrid, dass du das gesagt hast im Kontext des Balletts. Wir haben vor zwei Folgen mit Kelechi Onyele gesprochen, seines Zeichens Breakdancer. Und der hat auch gesagt, es kommt doch eigentlich viel mehr auf das Gefühl der Bewegung an, zu spüren, die Musik zu spüren und das Ganze nach außen zu tragen. Astrid, wenn du in einer Sportart plötzlich dem Schönheitsideal widersprechen könntest, welche Sportart würdest du wählen und warum?
Ja, das hat sich ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, mit meiner Forschung zu tun, dass ich mich natürlich auch ja mit den Idealen im Sport, sage ich mal, Körperidealen allgemein im Sport beschäftigt habe, aber auch einiges an Forschung beispielsweise zum Kunsttouren, weibliches Kunsttouren gemacht habe. Oder ich denke halt, also viele von den ästhetischen Sportarten, in denen eben auch die Bewegungsausführung, aber gewissermaßen auch der Körper bewertet wird, da würde ich was verändern wollen. Also sagen wir mal auch, weil oftmals zumindest dann im Frauenbereich das auch teilweise eben sehr körperexponiert ist, es viel eben auch um die Körperform geht und ja, wir eben da aus der Forschung wissen, dass das ganz vielseitige Effekte und leider eben auch negative Effekte auf die Gesundheit von Athleten und Athletinnen haben kann.
Jetzt wollen wir mal unseren Hörerinnen und Hörern einen Einblick geben in die Materie. Wie definieren wir eigentlich Schönheitsideale im Kontext des Sports? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen dem Breiten- und dem Leistungssport?
Also grundsätzlich eben jetzt auch aus der Perspektive als eine Soziologin oder ich habe auch im Studium mich ein zweites Fach gehabt, der Kulturwissenschaft, kann man erstmal sagen, dass Schönheitsideale was sind, was sozial und kulturell konstruiert oder geschaffen ist, dass es eben Wert und Norm sind, was als schön definiert wird und sich das auch eher über die Zeit verändert, beziehungsweise je nachdem, in welchem sozialen Kontext oder dann eben im Kontext des Sports auch, in welcher Sportart wir uns befinden. Und ich würde sagen, dass wir im Sport, je nachdem, ob es eben eine stärker auch ästhetisch ausgerichtete Sportart ist, wir Ideale haben, die wo wirklich es auch um Schönheit und Schönheit der Bewegung und Schönheit des Körpers geht und andere Sportarten, wo eben viel stärker die Leistung im Vordergrund steht oder auch eben eine Teamleistung im Vordergrund steht. Und von daher gibt es eigentlich nicht so eine klare Definition, die man da legen kann. Genauso ist ja nochmal das Thema Körperlichkeit. Auch da sehen wir, dass im Sport zumindest wenn wir in Leistungssport gehen, auch unterschiedliche Körperideale vorherrschen, je nachdem, was eben für die Sportart funktional gut ist. Dann ist es sicher noch mal ein bisschen anders, wenn wir auch im Breitensport uns bewegen, dass einerseits der Sport auch teilweise schon heutzutage auch genutzt wird, eben um am eigenen Körper zu arbeiten, also den eigenen Körper zu verschönern oder sogenanntes Schönheitshandeln eigentlich auch zu betreiben, indem man eben versucht, beispielsweise gerade jetzt vielleicht auch im neuen Jahr seine Ziele umzusetzen und irgendwie dann, ob es um Muskelaufbau geht oder besser trainiert zu sein, dass sicher der Sport auch für benutzt wird von vielen Menschen, ja.
Also ich nehme schon mal mit, es gibt eine gewisse Wechselwirkung, Schönheitsideale und Sport. Also das eine bedingt vielleicht auch das andere. Wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert? Ich mache jetzt mal aus dieser Wechselwirkung ein Dreieck und sage mal, soziale Medien zum Beispiel haben mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass gewisse Ideale sich verschoben haben.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also, dass die Medialisierung, die wir heute in der Gesellschaft haben, also so zumindest in unseren Breitengraden, einen extremen Einfluss hat, weil zum einen wir natürlich in einer Kultur leben, die extrem visuell geprägt ist, also wo eigentlich so ein Zentrismus auch auf dem Visuellen liegt und uns natürlich Bilder von Körpern und schönen Körpern überall begegnen, im öffentlichen Raum, aber vor allen Dingen eben auch in den sozialen Medien. Und was dem Ganzen dann nochmal einen weiteren Spin gegeben hat, ist ja, dass durch die Bearbeitungsmöglichkeiten von Bildern und verschiedenen Filtern, die darüber gelegt werden, eben diese Körperoptimierungen oder die Optimierung von dem eigenen Aussehen wirklich ins Grenzenlose gezogen werden kann. Und das natürlich auch einen extremen Einfluss hat darauf, wie dann Menschen schlussendlich ihren eigenen Körper bewerten, wenn sie eben diesen Bildern ausgesetzt sind.
Du hast schon gesagt, gesellschaftliche Normen, Medien beeinflussen Schönheitsideale. Wie äußert sich das konkret in der Praxis? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gesellschaftliche Normen, man könnte ja jetzt sagen, schlanke Menschen sind sportliche Menschen, könnte eine gesellschaftliche Norm sein. Erfasse ich es damit richtig? Zahlt das auf Schönheitsideale ein?
Genau, wir haben Normen, vielleicht wenn wir uns das ein bisschen historisch anschauen, dann kann man gucken, was für Körperideale hat es denn über die Zeit gefunden. Eben wenn wir jetzt beispielsweise in die Renaissance oder Barock zurückgehen, da waren durchaus fülligere Körper auch schön oder eben auch, dass man eine sehr blasse Haut hatte oder auch Perücke getragen hat. Das sind jetzt, wenn wir den Sprung machen zu heute, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ein Schlankheitsideal was ist, was wir sehr dominant in der Gesellschaft haben als eine Norm oder ein Wert, was eben auch positiv assoziiert wird. Also es gibt eigentlich viel Forschung, die sich auch damit beschäftigt, dass Fett bei uns in der Gesellschaft als was, also praktisch stigmatisiert ist mit Vorstellungen, das ist schlecht, diese Menschen wären faul und negativ konnotiert ist. Und das sind eigentlich diese Werte und Normen, dass dann auch damit assoziiert ist, was ist gut oder ist die Person diszipliniert, ist die gut trainiert, dass wir diese Verknüpfungen haben und die mit in diese Schönheitsideale auch mit reinspielen.
Ich nehme mit einem gewissen Augenzwinkern mit, dass ich in der Renaissance echt ein Hit gewesen wäre. Aber kommen wir wieder aufs Ernsthafte zurück. Wie beeinflussen uns Schönheitsideale im Sport? Also welche Auswirkungen haben die denn?
Ja, da hast du ja vorher schon angesprochen, dass es eigentlich so eine Wechselwirkung gibt. Also ich würde sagen, zum einen können natürlich Schönheitsideale dazu führen, dass Menschen im Sport das Gefühl haben, zum einen sie können dieses Schönheitsideal erreichen, indem sie Sport dafür benutzen, also ihren Körper weiter zu bearbeiten oder diesem Schönheitsideal näher zu kommen, muskulärer zu werden, schlanker zu werden, besser trainiert zu sein oder eben sich dann auch entsprechend präsentieren zu können medial. Und umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass einfach der Sport an für sich, ohne dass es jetzt die Hauptintention ist, den Sport unter diesem Sinnaspekt zu betreiben, dazu führen kann, dass Menschen sich schöner, attraktiver fühlen, sich wohler in ihrem Körper fühlen. Also der Sport bietet beide Seiten, diese funktionale Seite und zum anderen aber auch eine Seite, eben sich positiv, also den Körper positiv zu erleben.
Wir kommen gleich nochmal drauf zurück, was passiert, wenn diese funktionale Wechselwirkung vielleicht nicht klappt an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht greifen wir nochmal kurz auf, das haben wir in der Einstiegsfrage kurz schon mal angerissen. Welche Sportarten sind prädestiniert für Schönheitsideale? Wo ist das besonders präsent?
Ja, also zum einen hatte ich ja schon genannt, dass es einfach um ästhetische Sportarten geht, wo eben der Körper einfach auch nochmal und die Bewegungsausführung im Fokus steht. Das haben wir, wie gesagt, zum Beispiel beim Kunsttouren, bei der rhythmischen Sportgymnastik, aber sicher auch bei Sportarten, die sehr den Körper exponieren. Und ich würde auch sagen, nochmal stärker vielleicht bei Einzel- oder Individualsportarten, wie beispielsweise ja beim Schwimmen, wo der Körper einfach auch aufgrund der Kleidung ja sehr exponiert ist, es also viel Nacktheit im Sehen gibt. Und wir in den Schönheitsidealen, die wir heute eben in der Gesellschaft haben, es einfach auch eine Sexualisierung des Körpers gibt. Also es nicht nur einfach um Körper Darstellung geht, sondern ganz oft die Posen, die wir sowohl bei Frauen als auch bei Männern finden, sind ja eigentlich sexuell konnotiert und insofern auch natürlich Sportarten, die auch wie das Beachvolleyball beispielsweise, da sehen wir das einfach dann auch in den Kleidercodes und Normen und die da vorgeschrieben sind, Körper schon auf eine ganz bestimmte Art und Weise präsentiert werden. Es gibt natürlich auch Teamsportarten, aber ich würde sagen, Teamsportarten sind vielleicht ein bisschen weniger anfällig, weil eben der Einzelne nicht oder die Einzelne nicht so sehr im Fokus steht und eben eher so auch um eine Teamleistung als Ganzes geht, wenn wir jetzt eben an beispielsweise Basketball oder Volleyball und so weiter denken.
Gibt es bestimmte Gruppen, die stärker von Schönheitsidealen beeinflusst sind? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Kinder und Jugendliche da eher drauf anspringen, als vielleicht jemand, der in der zweiten Lebenshälfte unterwegs ist?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also das zeigt eigentlich auch die Forschung ganz schön, dass im Jugendalter die Auseinandersetzung mit dem Thema Schönheit und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper ganz zentral ist. Das ist einfach, ist auch Teil von der Entwicklungsaufgaben, die Kinder und Jugendliche oder gerade eben im Jugendalter sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Es verändert sich natürlich auch extrem viel im Jugendalter, was eben mit auch beeinflusst, wie Jugendliche ihren Körper erleben. Und wir sehen leider auch in der Forschung, also es gibt so größere Studien, die sich mit dem Gesundheitsverhalten und Gesundheitserleben von Jugendlichen beschäftigen, die auch so praktisch Monitoring-Studien sind, die in regelmäßigen Abständen mit Jugendlichen im Schulalter durchgeführt werden. Und Teil davon, was unter anderem eben auch erfragt ist, wie zufrieden sind die Jugendlichen, die befragt werden mit ihrem Körper, wo wir sehen eben, dass die Körperunzufriedenheit zum einen zunimmt und nicht nur bei Mädchen, sondern eben auch bei Jungen und zum anderen auch, dass sie früher im Alter anfängt, dass Jugendliche mit ihrem Körper unzufrieden sind. Und was eben da auch nochmal mit reinspielt, sind natürlich Geschlechterrollen und Geschlechtervorstellungen. Also du hast ja anfangs nach Gruppen gefragt, also Kinder und Jugendliche aufgrund, ja, oder Jugendliche vor allen Dingen eben aufgrund der Entwicklungsprozesse. Und zum anderen tendenziell ist auch die Prävalenz höher, eben bei den Mädchen unzufrieden zu sein mit ihrem Körper und vor allen Dingen dann, wenn sie sich eher mit traditionellen Geschlechtervorstellungen identifizieren. Also da gibt es natürlich auch große Unterschiede zwischen Mädchen und auch zwischen Jungen, aber dass wir da einen Zusammenhang sehen, eben traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit, dass da auch das Risiko höher ist, mit dem eigenen Körper unzufrieden zu sein.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, durch soziale Medien sind auch Filter gekommen, man kann sich selber also weiter von der Realität entkoppeln. Ist das nicht besonders kritisch zu sehen? Ist fast schon eine Suggestivfrage, ne? Ist das nicht kritisch zu sehen im Kontext des Selbstabgleichs, den vielleicht Kinder und Jugendliche auch machen mit dem, was sie in den sozialen Medien sehen und was sein könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also da sehen wir auch, also zum einen in der Forschung, aber es gibt ja auch verschiedene kritische Reportagen auch nochmal zu dem Thema, welche extremen Ausmaße das dann an Auswirkungen hat, eben dass zum Beispiel auch Jugendliche dann beschreiben, dass sie eigentlich eben gar nicht mehr ohne diese Filter sich trauen, Bilder von sich selber zu posten. Oder eben auch natürlich ein sehr verzerrtes Bild entsteht von dem, was möglich ist, zu erreichen über Schönheitshandeln und so weiter. Und da natürlich auch der Vorbildcharakter von Influencern und so weiter mitwirkt, die oftmals ja dann einfach auch über längere Zeit mit verfolgt werden, je mehr man solche Bilder konsumiert. Da gibt es auch Forschung, die dann eben zeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Unzufriedenheit mit sich selber, je mehr man solche extrem idealisierten Bilder konsumiert, die eigentlich ja weit entfernt von der Realität sind.
Wie wirkt sich dieser Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, auch auf die mentale Gesundheit aus?
Ja, auch da gibt es Studien, die das eben zeigen, weil eigentlich auch diese Körperzufriedenheit, von der ich vorher gesprochen habe, ist Teil des, also hat auch mit Wohlbefinden natürlich ganz viel zu tun. Aber je weniger zufrieden man mit seinem eigenen Körper ist, desto höher ist eben auch die Gefahr, dann gewisse riskante Gesundheitsverhalten sich anzueignen, ob das eben dann damit zu tun hat, dass ich denke, okay, ich muss abnehmen oder eben auch ein Risiko in Bezug auf Essstörungen beispielsweise ist. Aber vor allen Dingen sehen wir eben auch, dass negative Gedanken zunehmen, aber auch, dass eben so ein ständiges Körperkontrollieren ist. Also sich eben, ob das jetzt im Spiegel, ob das im Handy oder eben in anderen Bereichen ist, zu kontrollieren, wie sehe ich eigentlich aus, bin ich schön? Und dann aber auch nochmal, dass es dazu kommen kann, dass Jugendliche extrem viel Zeit darauf verwenden, eben auf dieses Schönheitshandeln, ob das jetzt Schminken, ob das Haare stylen, ob das eben Sport betreiben, alles Mögliche ist. Und es kann auch dazu führen, dass Jugendliche praktisch Ängste entwickeln, sich im öffentlichen Raum zu bewegen oder andere zu treffen, wenn sie nicht eben diesem hohen Ideal entsprechen, was sie jetzt an sich selber anlegen, was eigentlich schön ist.
Welche Rolle spielen InfluencerInnen bei dieser Geschichte? Denn man gleicht sich ja nicht nur vielleicht mit der, man sagt ja neudeutsch so schön, mit der Peer Group ab, sondern vielleicht auch mit den etwas exponierteren Damen und Herren im Netz.
Ja, genau. Also da würde ich sagen, dass es auch wieder so ein bisschen so eine Doppelrolle ist und natürlich darauf ankommt, was die Influencer, von denen wir dann sprechen oder die konsumiert werden, denen ihre Bilder und Streams verfolgt werden, was die eigentlich posten. Und eben klar, wenn wir jetzt Influencer haben, die ja selber eben oftmals Filter und so weiter verwenden oder eben extrem viel auch unrealistische Bilder von ihrem eigenen Körper, von ihrem Aussehen vermarkten, beziehungsweise wir wissen ja auch, dass es da durchaus Verträge gibt mit verschiedenen Firmen, die eben Schönheitsprodukte anbieten, die diese Influencer auch zum einen für sich selber anwenden, aber eben auch dann über ihre Kanäle vermarkten, beziehungsweise eben auch es durchaus viele gibt, die sich verschiedensten Schönheitsoperationen unterziehen. Und da genau dieser Zusammenhang, den wir vorher besprochen haben, je mehr das konsumiert wird, die Wahrscheinlichkeit, dass das eher einen negativen Einfluss auf die eigene Körperzufriedenheit hat, hoch ist. Dann gibt es natürlich auch Influencer, die ganz bewusst versuchen, sich davon abzugrenzen und praktisch ja unter dem Stichwort Body Positivity eben auch positive Nachrichten und bestärkende oder ermutigende Nachrichten und Empowerment-Nachrichten zu posten und auch da praktisch die Filter rauszunehmen oder eben eine andere Seite zu zeigen, um sich ganz bewusst gegen diesen Trend auch zu stellen und eine andere Art von Botschaften an ihre Followers zu schicken.
Ich glaube, dass ja im Kontext dessen, dass wir ja von einem großen Bewegungsmangelproblem sprechen, tatsächlich eine ermutigende Nachricht, dass es vielleicht auch zunehmend mehr InfluencerInnen gibt, die ja, die da versuchen, auch eine Kehrtwende zu erreichen. Das bringt uns zu der Frage, wo liegt eigentlich die Grenze zwischen sportlicher Motivation, also dem ja, Versuch, auch Schönheitsidealen zu entsprechen und einer äußerst ungesunden Fixierung auf Ästhetik.
Ja, also ich finde es wichtig, nochmal zu sagen, dass der Sport bietet ja ganz viele Sinndimensionen. Also eben die der Schönheit ist ja nur eine. Und ich würde sagen, wir machen den Sport eigentlich sehr klein und beschränken ihn, wenn wir nur auf diese Sinndimension gehen, sondern eigentlich bietet der Sport und sportliche, also die Bewegung an für sich oder eben auch zum Beispiel der Tanz, ja ganz viele Erfahrungsmöglichkeiten für Menschen, ob das jetzt eben für den eigenen Körper, also kinästhetische Erlebnisse ist, ob das auch in der Natur draußen ist, wo wir wissen, dass das auch einen positiven Gesundheitseinfluss auf einfach Wohlbefinden haben kann, wenn wir uns in der Natur bewegen oder eben auch über Gruppen Aktivitäten einfach das Gefühl von sozialer Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit, dass ganz große Gesundheits- und Wohlbefindenspotenziale sind sozusagen oder sind Dimensionen, die der Sport bietet. Und das Schönheitserleben eben, würde ich sagen, ist auch was, was man im Sport erleben kann, eben im Sinne von der Bewegung, im Sinne von der Ästhetik, sicher auch im Sinne von positiven Körper erleben, aber dass es eben auch diesen funktionalen Zugang gibt. Also dass man sagt eben, okay, jetzt wird eigentlich der Sport und die Bewegung hauptsächlich Mittel zum Zweck, um meinen eigenen Körper zu optimieren und zu verbessern und je nachdem, was das Körperideal ist, schlanker zu werden oder muskulöser zu werden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich alles bei deiner Frage beantwortet habe oder nochmal du nachhaken
also
magst.
Teilaspekte natürlich. Ich würde jetzt aber nochmal nachhaken wollen, können Schönheitsideale auch eine Barriere sein, um diese andere Sinnhaftigkeit des Sports vielleicht im ersten Moment gar nicht zu erkennen und das vielleicht auch Menschen davon abhält zu sagen, weißt du was, ich fange jetzt einfach damit an.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also da haben wir auch leider eben hat der Sport, ja oder kann unterschiedliche Erfahrungspotenziale Menschen bieten. Es gibt verschiedenste Studien, die eben auch zeigen, dass zum Beispiel die Erfahrung, die Menschen im Jugend- und Kindesalter im Schulsport gemacht haben, teilweise negativ konnotiert sind. Wir wissen eben auch, dass es auch im Sport oder auch im Leistungssport sowas gibt wie Bodyshaming, wo eben sehr spezifisches Körperideal teilweise auch transportiert wird und Menschen, die diesem Ideal nicht entsprechend, entweder, wie du sagst, erstmal gar nicht das Gefühl haben, okay, der Sport ist gar nichts für mich, oder eben auch dann sehr negative Erfahrungen machen, dass eben ihr Körper oder ihre Körperlichkeit da gefühlt keinen Platz hat oder eben viele negative Kommentare kommen. Und wir, das einfach auch ein Bereich ist, wo der Sport sich weiterentwickeln muss oder auch gerade, also wenn es um den organisierten Sport geht, ob es um Schulsport geht, dass wir sagen, es ist wichtig, beispielsweise für Trainer und Trainerinnen, da auch verschiedene Körperlichkeiten, ob das jetzt in der Form, in der Bewegungsausführung, in der Größe ist, das wertzuschätzen und da eine Vielfalt möglich zu machen. Und da haben wir sicher auch verschiedene Kampagnen. Es gab mal von UK Sport, finde ich, eine ganz schöne Kampagne, die eben auch versucht hat, wirklich authentische Körperlichkeiten in sportlicher Bewegung und Aktivität zu zeigen, wo es eben auch, ja, man schwitzt beim Sport, man sieht nicht immer toll aus, es sind nicht alle durchtrainiert, aber man kann da trotzdem Spaß haben, weil sie eben, also das als so eine Kampagne auch machen wollten, es auch nochmal zu öffnen und eben diese engen Ideale, die dann auch Menschen ausgrenzen oder Menschen das Gefühl geben, es ist nichts für mich, aufzubrechen und da einen breiteren Zugang zu schaffen.
Welche Strategien kann ich selber anwenden, um mich vielleicht auch ein Stückchen weit von Schönheitsidealen eben als Barriere zu befreien?
Also ich denke eben zum einen, ist gut, sich nochmal so ein bisschen gedanklich damit auseinanderzusetzen, wo kommen eigentlich diese Schönheitsideale her? Und was ja oft damit eigentlich auch zusammenhängt, ist, was gibt mir Wert oder was macht mich wertvoll? So und sich das nochmal zu überlegen, was ist es eigentlich, was mir Wert gibt? Und da sich auch andere Dinge nochmal bewusst zu machen, die einem Wert geben, ob das jetzt Beziehungen sind, ob das Kontakte und so weiter, Dinge, die man geschafft hat schon in seinem Leben, Erfahrungen, die man hat, einfach wer man selber ist, seine Identität und so weiter, sich das bewusst zu machen. Und zum anderen finde ich auch, wenn jetzt jemand sehr intensiv sich schon mit Körperlichkeit und sehr, sagen wir mal, Körperoptimierung beschäftigt hat, glaube ich, dass gerade Sportarten, wo es weniger um Aussehen geht und mehr um Erleben, ein guter Zugang sind. Also ich denke eben sowas wie Sport treiben draußen, in der Natur unterwegs zu sein, wo es jetzt erstmal keine Spiegel gibt, wo es nicht so sehr um Bewertung geht, dass das was Wichtiges ist. Aber auch Sport und Bewegung in Gruppen, weil da man eben oftmals auch nicht so auf sich selber fixiert ist, sondern einfach auf den Kontakt und die Gemeinschaft und das Gemeinschaftserleben. Und vielleicht auch nochmal, ich denke, der Konsum von sozialen Medien und wie stark man sein Handy einfach auch beim Sport dabei hat oder was man so im Alltag konsumiert, das irgendwie nochmal ein bisschen zu kontrollieren oder auch sich bewusst Auszeiten zu nehmen. Vielleicht auch sich von gewissen Influencern, denen man folgt, verabschieden oder auch in sozialen Gruppen, in denen man ist, da nochmal drüber zu diskutieren und sich kritisch damit auseinanderzusetzen.
Diese Reflexion ist vielleicht nicht nur gut für sich selbst, sondern natürlich auch für Trainerinnen und Trainer im Sport beispielsweise. Astrid, du hast es ja schon angesprochen. Wie können wir denn die Wahrnehmung von Schönheit im Sport vielleicht noch ein bisschen diverser gestalten? Also kommen wir jetzt mal zum Appell gegen Ende des Podcasts.
Ja, also ich fand eben die Kampagne, die ich vorher angesprochen habe, das fand ich eine wirklich schöne Kampagne, dass man auch guckt, wie vermarkten oder bewerben wir den Sport, was kommunizieren wir im Sinne von, was ist möglich und wer ist willkommen. Dann denke ich auch ganz konkret in der Art und Weise, wie Trainer und Trainerinnen beispielsweise den Fokus setzen beim Training, was für auch Kommentare gemacht werden. Und da geht es nicht nur um Trainer und Trainerinnen, sondern natürlich auch in der Gruppe selber. Also da vielleicht auch Kommentare, die durchaus fallen. Das sehen wir auch in der sportpraktischen Ausbildung, also zwischen Peer Groups, das dann auch mal kritisch aufzugreifen und da auch eine Kompetenz zu haben oder eine Kommunikationskompetenz darüber zu sprechen. Ich denke, dass man eben gerade durch Bilder auch viel erreichen kann. Man kann soziale Medien ja auch dafür positiv einsetzen und darüber Nachrichten kommunizieren. Auch eben in der Ausbildung, Traineraus- und Fortbildung oder auch verschiedene Leitungspositionen nochmal das Thema Diversität aufgreifen und auch gewissen Stereotypen, Vorstellungen, die herrschen in Bezug auf, dass nur ein Vielleicht Körper mit einem bestimmten BMI, das wäre nötig. Oder wenn die Person irgendwie weniger Fettmasse hätte, dann würde sie besser leisten. Also dass man da auch solche Glaubensvorstellungen, die teilweise im Sport kursieren, nochmal aufbricht und kritisch hinterfragt und auch durchaus mit Vorbildern arbeitet, die jetzt eben nicht so dem klassischen Körperideal entsprechen, aber durchaus erfolgreich sind oder durchaus einfach positive Erfahrungen im Sport machen und die nochmal nach vorne zu bringen.
Dem würde ich mich anschließen wollen, diesem Appell aus Sicht eines selbst übergewichtigen Mannes, der gerne Sport treibt. Ich fände es toll, wenn Sportvereine, Sportverbände bei der Bewerbung ihrer Sportaktivitäten gerne mal nicht die weiße, schlanke Durchschnittsperson darstellen, sondern vielleicht auch mal jemanden, der ein bisschen kräftiger ist oder eine andere Hautfarbe hat. Das wäre mir persönlich wichtig. Astrid, wir sind schon am Ende. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch über Schönheitsideale. Ich habe einiges mitgenommen, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, gerne. Und dann weiterhin ein gutes neues Jahr.
Ja, danke schön. Ja, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören bei dieser vierten Folge der dritten Staffel Gesund in Sport Deutschland. Sagen tschüss und auf Wiederhören. Bleibt bitte alle gesund in Sport Deutschland.